Nicht nur in Europa verursacht der Energiehunger Krankheiten und Gefahren. Gestern gab es hier in Freiburg einen Vortrag, und zwar volle Tanks, kranke Arbeiter, Agrosprit macht Hunger und krank. Und ich habe jetzt, beziehungsweise wir haben jetzt im Sprechraum zwei, die aus Nicaragua gekommen sind, um darüber zu berichten. Und ich gebe jetzt hier gleich weiter an Katrin.
Ja, zu Gast im Studio sind heute zwei Vertreterinnen der Organisation ANAIC aus Nicaragua. Ich begrüße Carmen Rios, buenos dias.
Muy buenos días.
Und Camilo Nava.
Buenos días.
Die Übersetzung wird für uns RDL-Redakteur Luciano übernehmen. Hallo Luciano.
Ja, hallo.
Carmen Rios und Camilo Nava sind Vertreter von ANAIC, einer Organisation in Nicaragua von und für Menschen, die aufgrund des Zuckerrohranbaus unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden. Eine Folge des Zuckerrohranbaus bzw. der dort eingesetzten Pestizide ist zum Beispiel die Erkrankung an chronischer Niereninsuffizienz, die oft zum Tod führen kann. Camilo, welche Rolle spielt der Zuckerrohranbau in der Landwirtschaft in Nicaragua überhaupt und von welcher Größenordnung sprechen wir und wofür wird dieses Zuckerrohr eingesetzt?
Bueno, en Nicaragua la caña de azúcar está empezando a cobrar mucha fuerza en el territorio nacional. Sin embargo, todavía se distribuyen las tierras entre la siembra de caña, la siembra de arroz y la siembra de frijoles, que son como los productos más significativos.
In Nicaragua wird der Zuckerrohranbau nimmt immer größere Dimensionen. Und so heißt so, dass es natürlich auch noch einen Reisanbau gibt und einen Bohnenanbau, aber der Zuckerrohranbau nimmt immer größeren Platz.
Sin embargo, en la zona de Chinandega, que es en el occidente del país, sí la caña de azúcar tiene un lugar muy importante.
In der Region von Chinandega, im Westen des Landes, hat der Zuckerrohranbau einen sehr großen Raum eingenommen.
En el municipio donde se encuentra el ingenio San Antonio, la totalidad de las tierras está distribuida entre la siembra de caña y arroz y representan más de la mitad de todo el territorio.
In diesem sogenannten Ingenio, also Anbaugebiet San Antonio, hat Zuckerrohr mehr oder weniger schon die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen eingenommen.
El ingenio San Antonio aproximadamente tiene 70.000 hectáreas de siembra de caña.
Also wir reden hier ungefähr über 70.000 Hektar Zuckerrohranbau.
Y la producción de este ingenio se utiliza para caña de azúcar, perdón, para la producción de azúcar, para ron, y ahora se está distribuyendo para producir etanol también.
Die Produktion von diesem Zuckerrohr wird hauptsächlich dann verarbeitet zu Rum einerseits traditionell, aber jetzt einfach sehr massiv, einfach auch für Ethanol.
Carmen, welche gesundheitlichen Folgen hat denn der Anbau und vor allem die eingesetzten Pestizide für die Arbeiterinnen auf den Feldern? Und wieso haben diese Arbeiter überhaupt direkten Kontakt zu Pestiziden?
Tiene gravísimos problemas porque la producción de caña necesita bastante pesticidas y estos pesticidas han contaminado altamente a los trabajadores porque nuestros mantos acuíferos están contaminados y nosotros no.
Die Folgen sind auf jeden Fall ziemlich gravierend. Die Produktion benötigt nämlich einen ziemlich hohen Einsatz an Pestiziden und diese haben nämlich unsere Wasserreserven gerade sehr stark verschmutzt und die Arbeiter kommen natürlich in Kontakt mit diesem Wasser.
Los trabajadores entran tanto en contacto con los pesticidas como también toman las aguas contaminadas por los pesticidas.
Einerseits kommen sie in Berührung mit den Pestiziden selbst, aber sie trinken auch Wasser, was dort in der Gegend ist.
Y a esa consecuencia hay más de 8.000 trabajadores contaminados por los pesticidas y ya tenemos más de 5.341 ex trabajador fallecido a consecuencia de la gran responsabilidad social que dice este grupo de empresarios tener con sus trabajadores y trabajadoras.
Also wir reden ungefähr von 8.000 Arbeiter und Arbeiterinnen, die krank sind oder so sind und ungefähr 5.341 Todesfälle wurden jetzt schon gerechnet und das ist alles, das muss man praktisch zur sozialen Verantwortung dieser Industrie hinzuzählen.
Die Pestizide haben nicht nur Einfluss auf die Arbeiter, sondern betreffen ja auch die gesamte Bevölkerung, die in diesem Gebiet lebt. Inwiefern, also wie weit spielt das Pestizid da auch eine Rolle? Wie kommt das dazu?
Entonces ella sigue preguntando, o sea, no son solo los trabajadores, me imagino que también los pesticidas, o eso debe afectar un poco a toda la gente que vive en esa zona. ¿Cómo se manifiesta todo
Así eso? Es, perfecto. La contaminación no solamente está dentro de los trabajadores, sino que también está poblacionalmente.
Also das stimmt. Es ist nicht nur bei den Arbeitern und so weiter, sondern erreicht eben auch die Bevölkerungs- oder die Wohngebiete.
La contabilidad nosotros la tenemos solamente de los trabajadores y las trabajadoras.
Was ich angeführt habe, ist nur, was wir sozusagen an Todesfällen nur bei den Arbeiter und Arbeiterinnen gezählt haben.
Sabemos que la población está altamente contaminada.
Wir wissen aber auch, dass die Bevölkerung sehr stark betroffen ist.
Pero nosotros, como estamos con una demanda hacia a nuestros empleadores, es por eso que solamente llevamos la contabilidad de los trabajadores y trabajadoras.
Aber unsere Forderungen richten sich primär erstmal sozusagen zu dem Arbeitgeber und zu der Industrie und deshalb haben wir nur diese jetzt angeführt oder haben darüber eine Übersicht.
Es importante también como otro dato para respaldar esto es que un estudio que realizó una universidad de una zona aledaña a los ingenios demostró de que más del 50% de las fuentes hídricas de consumo humano están contaminadas por los pesticidas. Uh-huh. Y además de esto, también según los registros civiles, esta zona de Chinandega es donde se registran más muertes por insuficiencia renal crónica en la población en comparación a otras regiones de Nicaragua. Hay una significativa cantidad.
Es gibt eine Studie einer Universität, die schon festgestellt hat, dass über 50% der Wasserreserven dort aus dieser Region im Westen verseucht sind mit Pestiziden. Und laut bestimmten Registern, zivilen Registern nennt er das, gibt es auch eine ganz klare Anführung, dass es dort die meisten Erkrankungsfälle an Schäden an den Nieren, dass das auf jeden Fall dort am höchsten ist.
Carmen, was unternimmt denn die Regierung oder die Politik in Nicaragua, um den Arbeiterinnen oder der Bevölkerung dort zu helfen?
Sí, el gobierno de Nicaragua hasta el momento lo único que se ha preocupado es, porque una preocupación grande es en que nosotros vayamos cambiando un poco nuestra salud. Él nos ha dado el medicamento para la diálisis, la hemodiálisis, ellos han implementado las camas de hemodiálisis y de diálisis, ¿verdad? Y el gobierno se está preocupando en cuanto a la salud, pero nosotros ahora estamos comprometiendo al gobierno en que sea un facilitador para nuestro diálogo con nuestro empleador.
Also einerseits haben sie es geschafft, sozusagen mit der Regierung über das Thema Gesundheit zu reden. Und dort gibt es Bemühungen, dass die bestimmte Pflege oder Medikamente bekommen. Sie hat davon Hemodialysis und Dialysis gesprochen, bestimmte Verfahren, die da die Regierung in die Hand nimmt, um der Gesundheit entgegenzukommen. Andererseits geht es hauptsächlich darum, sozusagen einen Dialog mit den Arbeitgebern zu finden. Und dort haben sie die Regierung gebeten, im Prinzip zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitern, Arbeiterinnen zu vermitteln.
Y también el gobierno lo estamos comprometiendo a que nos dé un apoyo más todavía para la educación, la salud de nuestros hijos, que prácticamente ya la está dando en nuestras regiones de orígenes, porque nosotros estamos ahorita en un lugar protestando en Managua, estamos más de 200 trabajadores, pero por lo general nos mantenemos los 330 trabajadores protestando, para que nuestro empleador pues nos pueda dar una indemnización o una compensación por los daños y perjuicios a la salud nuestra.
Also sehr stark, was sie auch fordern, ist, dass sie Zugang zu Bildung bekommen und auch eine Gesundheitsversicherung für die Kinder, weil die auch betroffen sind. Zurzeit haben sie in Managua, in der Hauptstadt, haben sie sozusagen sowas wie eine Dauerpräsenz mit 200 bis 330 Arbeiter und Arbeiterinnen und dort fordern sie auch hauptsächlich eine Entschädigung für die ganzen Todesfälle und Erkrankungen.
Mhm. Camilo, wie weit wird denn das Thema auch in den Medien in Nicaragua behandelt? Wird über die Arbeitsbedingungen informiert?
Bueno, en los medios de comunicación en nuestro país, digamos, los medios televisivos son muy pocos. Hay aproximadamente unos 8 canales de televisión a nivel nacional.
Die Medien in Nicaragua sind erstmal nicht so viele. Also wir reden ungefähr von 8 Fernsehsendern in Nicaragua.
Hay únicamente 2 periódicos de prensa escrita de circulación nacional, 3, perdón.
Es gibt drei Zeitungen, die ungefähr bundesweit sozusagen, also Nicaragua-weit dann erreichen.
Y no todas las radios tienen un alcance nacional, la mayoría son por departamento.
Mm-hmm. Und die meisten Radios erreichen nicht sozusagen das ganze Bundesgebiet, sondern sind eher so gemeinschaftlich.
Entonces la empresa tiene un, como ellos tienen una industria de ron, de azúcar, muy poderosa en Nicaragua, entonces compran muchísimos de los espacios publicitarios de la mayoría de medios de comunicación uh-huh. y por esto los medios no se atreven a hacer una campaña en contra de la empresa porque quitarle la propaganda del grupo Pela significa muchísimas pérdidas.
Uh-huh. Das heißt, diese Industrie, er hat auch gerade den Namen genannt, die heißt Pela, hat relativ viel Einfluss auf den Medien, weil sie sehr viel Werberaum sozusagen in den Medien kaufen. Das heißt, da entsteht eine Abhängigkeit der Medien, um sich über diese Industriegruppe zu finanzieren. Das heißt, wenn da kritische Stimmen gegenüber der Zuckerrohrindustrie geäußert werden, dann kommt es zu einem Konflikt und deshalb werden die nicht so oft gehört.
Das ist, was wir hicimos fue elaborar una campaña alternativa para denunciar el caso de los cañeros, que consistía en crear un espacio web donde estaban todas las noticias y se hacía un avance, un balance actualizado sobre cómo iban la cantidad de muertos, qué estaba diciendo la empresa, y también utilizamos la imagen del ron, que es muy emblemático en nuestro país, entonces para realizar pequeños stickers con la botella de ron y abajo poníamos la dirección web donde teníamos alojada toda la información. Así los jóvenes principalmente pensaban de que era una campaña de algún tipo de promoción sobre el ron y cuando visitaban la página se daban cuenta pues de otra cosa.
Also eine schlaue Kampagne, die sie gemacht haben. Sie haben sich im Prinzip ihre eigenen Räume geöffnet und haben erstmal eine Webseite eingerichtet, wo sie halt aktuelle Informationen gesammelt haben über die verschiedenen Verletzungen, Erkrankungen, Todesfälle und so weiter. Und was natürlich diese Industrie sehr stark nach außen wirbt, ist der Rum. Dieser Flor de Caña. Und da haben sie im Prinzip so kleine Stickers gemacht, die praktisch auf den Flaschen dann angebracht wurden und die ausgesehen haben wie eine Promo oder irgendwie eine Werbung für diesen Rum. Aber de facto war es dann praktisch ein Link auf die Webseite mit den kritischen Inhalten zu der ganzen Zuckerrohrindustrie.
Carmen, was fordert, vielleicht, es wurde das Stichwort viel eigentlich auch schon, was fordert konkret eure Organisation und was mich auch noch interessieren würde, was fordert ihr eigentlich von den Konsumenten in Europa und in Deutschland? Habt ihr da auch Vorstellungen und Forderungen?
Nuestras demandas son como organización de que este grupo de millonarios, podemos decirle, de empresarios que están en nuestro país, lo primero que nosotros le estamos pidiendo es que cambien su manera de producir el monocultivo de la caña, que respeten a la madre tierra, que no sigan despalando nuestro país. Y desde el año 2007 nosotros le hemos enviado cartas a este empresario Pela para que él vaya buscando cómo cambiar la manera de cosechar su monocultivo.
Also die Hauptforderung besteht darin, dass sie fordern, dass diese Art und Weise der Produktion über sehr starke Monokulturen einfach geändert wird. Dass es einfach keine Zukunft hat und dass da ein Respekt vor der Mutter Erde, wie sie sagt, einfach da ist. Seit 2007 haben die angefangen, sehr viele Briefe zu schreiben und sich praktisch direkt an die Pela zu richten und die darum gebeten, diese Verhältnisse zu ändern.
Pero nosotros aquí estamos hablando únicamente del ingenio más grande que tiene Centroamérica, que es el Nicaragua Sugar State, Ingenio San Antonio. Pero también aquí estamos exponiendo el caso de todos los ingenios, los cuatro ingenios que tiene Nicaragua. Los dos ingenios están produciendo etanol. Uh-huh. Que es la nueva tecnología que están pidiendo los países europeos, los Estados Unidos, y para nosotros, pues, esta producción es la que está llevando a la muerte a los muchísimos trabajadores, de los cuales, pues, nosotros le pedimos al mundo de que si este señor Pela va a seguir produciendo su etanol o la producción que él quiera, le pedimos al mundo entero, principalmente aquí a los alemanes, de que busquen cómo decirle, de que busque cómo cambiar su manera de cultivar esta caña.
Mm-hmm. Sie will einmal betonen, dass sie hauptsächlich eben für diesen Ort spricht, dem Westen, aber für diesen Produktionsort, aber de facto gibt es vier große Produktionsorte. Und sie will nochmal darauf hinweisen, dass die Produktion an Ethanol gerade extrem zunimmt, gerade weil die Nachfrage in den USA und in Europa enorm zunimmt und das praktisch dort festgeschrieben wird. Das heißt, es wäre sehr wichtig, dass Leute in Europa anfangen, eben auch irgendwo Druck auszuüben auf diese Interessensgruppen wie Pela oder wie diese Industrie, sowohl weltweit, aber auch in Deutschland. Und dass einfach dieses Produktionsmodell, die Bedingungen, wie produziert wird, einfach geändert werden.
Por el momento, lo que nosotros pedimos a los consumidores alemanes y también de los países europeos a los que se está exportando etanol desde nuestros países es de que mientras no se cambien las prácticas, pues rechacen por completo cualquier tipo de combustible que tenga etanol que provenga de nuestros países, porque esto va a seguir generando muerte, va a seguir generando hambre y va a seguir generando contaminación.
Also die Forderung ist ihrer Seite, sagt Camilo, hauptsächlich, dass einfach, solange die Bedingungen so aussehen, einfach keine Produkte aus diesen Ländern importiert werden, weil solange das so weiter bestehen bleibt, wird es Tote geben, wird es Hunger geben und das kann nicht so sein.
O que se pregunten todos los europeos, alemanes, con todo el respeto, ¿verdad? De que se hagan la pregunta, este biocombustible limpio, realmente viene limpio?
Sie sagt, die Leute in Europa oder in Deutschland sollten sich fragen, dieser Biosprit ist angeblich sehr sauber. Ist er wirklich so sauber?
Y nosotros daríamos la respuesta, no, porque viene con la vida de miles de nicaragüenses o de miles centroamericanos.
Wir sagen ganz klar nein, weil dieser Biosprit, der kommt einfach mit vielen toten Leuten aus Nicaragua.
Recordemos que les hemos contado de que hay más de 5.000 trabajadores fallecidos y sin ninguna responsabilidad social de parte de nuestros empleadores.
Ich will nochmal daran erinnern, dass eben über 5.000 Todesfälle, also Ex-Arbeiter und Arbeiterinnen und überhaupt keine Art von sozialer Verantwortung dort stattfindet.
Vielen Dank. Zuletzt will ich noch eine kurze Frage an Luciano, unseren Übersetzer. Du bist schon seit Längerem in dem Netzwerk Energiehunger, Nein, Danke aktiv. Es ist also eine Möglichkeit, wie man sich auch in Deutschland einbringen kann, um das Importstopp zu fordern. Vielleicht kannst du da noch kurz einen Satz dazu sagen. Wie kann man euch erreichen?
Das ist im Prinzip gerade eine Initiative, die so langsam zustande kommt. Also die Idee ist einfach zu gucken, welche Organisationen, welche Leute, welche Akteure hier in Deutschland eben über die aktuellen Forderungen hinausgehen und sagen, hey, wir sind zum Beispiel für einen Importstopp. Wir wollen diese Biomasse eigentlich gar nicht importieren. Sie ist gar nicht klimagerecht, sie ist gar nicht sozialgerecht, das geht einfach nicht. Und stellen gleichzeitig in Frage, was das energetische Modell hier in Europa ist. Und dass da ganz klar sozusagen eine Energiewende her muss. Die findet ja sowieso statt. Also Atomzeitalter ist jetzt zu Ende. Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe ist auch fast zu Ende. Es geht mehr jetzt um die Frage, wie soll diese Energiewende in Zukunft aussehen? Und gerade die Rolle der Biomasse muss da in Frage gestellt werden, weil sie kann gar nicht so viel leisten, wie das hier dargestellt wird. Und mit dem Ersatz des Energieträgers von fossil auf Bio oder Ethanol oder so, ist einfach der Fokus auf das Problem einfach falsch gelegt. Die europäischen Gesellschaften und allen voran Deutschland müssen einfach gucken, dass das energetische Modell der Zukunft so aufgebaut wird, dass es einfach viel, 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 viel weniger verbraucht. Und im Moment ist diese ganze Debatte zum Beispiel um E10 völlig falsch fokussiert, weil da geht es den deutschen Autofahrern und Autofahrerinnen hauptsächlich nur um ihren Motor. Und gar nicht überhaupt um diese Verlängerung des fossilen Zeitalters, um die Produktionsbedingungen, um Tote in Nicaragua, um unmenschliche Arbeitsbedingungen in Brasilien, Regenwaldzerstörungen in Indonesien und. Und ich glaube, das ist im Prinzip, wo wir mehrere Akteure aus Deutschland zusammenbringen wollen. Und da geht es darum, so ein Treffen Ende Mai zu machen. Mhm. Und da gibt es auch eine Webseite, die jetzt bald online geht. Das ist gerade noch im Aufbau. Das ist energiehunger-neindanke.de. energiehungerneindanke.de. Und ich denke, wenn da viele Leute hinkommen, die ein bisschen eine kritische Haltung haben gegenüber den Agrartreibstoffen, dann können wir unsere Stimmen hier in Deutschland auf jeden Fall auch besser koordinieren.
Wunderbar. Vielen Dank, Carmen Rios, Camilo Nava und Luciano. Und ich gebe zurück an Konrad.
Gracias a ustedes.
Und ich muss sagen, vielen Dank auch an Katrin. Sie leitet die Gesprächsrunde. Volle Tanks, kranke Arbeiter. Agrosprit macht Hunger und krank.
Cielo de ternura, en un lugar todo el verde está de fiesta, y en alta mar, no muy lejos de Cornell Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar.
Nicaragua geht's gleich zurück, wieder hier nach Freiburg, genauer gesagt in die Gerichtssäle hier in Freiburg. Heute gab es wieder zwei Bildungsstreikprozesse und bei mir ist jetzt hier Vincent vom UASTA Freiburg. Hallo Vincent.
Hallihallo.
Du bist jetzt hier in den beiden Bildungsstreikprozessen dabei gewesen und kannst uns darüber berichten. Um was geht es denn überhaupt bei diesem Bildungsstreikprozess?
Bei den Bildungsstreikprozessen heute, beziehungsweise bei dem einen, der tatsächlich dann auch stattfand, ging es darum, dass die Leute während der Gleisbesetzung sich auf dem Gleis befunden haben und deswegen jetzt wegen Nötigung angeklagt sind. Und das Schöne daran ist, dass die im Moment gar nicht verurteilt werden dafür. Das heißt, sie sind nicht schuldig, da eine Nötigung begangen zu haben. Sie bekommen einfach nur die kriegen zum Glück eine Einstellung des Verfahrens. Heißt, sie sind nicht schuldig, kriegen keine Einträge ins irgendwelche Bundeszentralregister und so weiter. Kostet allerdings pro Person 300 Euro.
Seid ihr mit diesem, ja, mit dieser Lösung zufrieden oder habt ihr euch mehr erwartet?
Es ist insofern natürlich eine schöne Sache, dass die Leute nicht verurteilt sind, niemand schuldig ist, eine Nötigung begangen zu haben, keine Folgen für die Leute später da sind, wenn sie sich bewerben möchten und ein Führungszeugnis vorlegen müssen. Insofern ist es allerdings schade, dass es keinen Freispruch gab, weil wenn die Leute nicht schuldig sind, so ein Freispruch ist halt doch so eine Sache, ist halt doch ein ganz anderes politisches Signal. Und die Hauswand des Gerichts fordert ja auch ganz deutlich den Freispruch.
Du sagst es schon, ist ein deutliches Signal. Das heißt, das ist ja jetzt alles ein bisschen im Sande, so ein bisschen lasch verlaufen. Ich meine, Prozesse sind natürlich auch immer Möglichkeiten, den Protest weiterzuführen, das heißt zuzuspitzen. Gab es denn da überhaupt ein bisschen was zum Thema Bildungsstreik bzw. Bildung und Bildungspolitik bei diesem Prozess? Oder ging es nur um die Besetzung der Gleise?
Es ging natürlich hauptsächlich um die Besetzung der Gleise. Andererseits wurde auch nochmal ganz deutlich gemacht von dem Beschuldigten, dass er auch weiterhin voll hinter den Zielen des Bildungsstreiks steht, dass er auch weiterhin für die Ziele des Bildungsstreiks und für Bildung im Allgemeinen auf die Straße gehen wird. Und das Schöne daran war dann allerdings, dass auch die Richterin einsah, dass für die Bildung auf die Straße zu gehen durchaus eine gute Sache ist und dass sie das auch verstehen kann. Und sie klang fast so, als ob sie auch schon mal auf einer Bildungsstreik-Demo gewesen sei. Das große politische Verfahren, was es auch noch geben wird im Rahmen der Gleisbesetzungsprozesse, wird voraussichtlich am 12. April stattfinden. Dann auch mit großen Aktionen dabei, mit Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Als einziges, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, aber als eines und das wichtigste politische Verfahren in dem Fall. Und alle anderen Verfahren werden wir jetzt versuchen, oder werden die einzelnen betroffenen Personen versuchen, eine Einstellung hinzubekommen. Das ist auch der Grund, warum die zwei anderen Verfahren, die heute eigentlich auch noch stattfinden sollten, nicht stattfinden, nämlich dass die Leute dort geschafft haben, vorher schon einen Brief abzugeben, in dem sie sagen, dass sie zwar auf den Gleisen waren, weiterhin aber hinter den Zielen des Bildungsstreiks stehen und solange sie die Politik, die sich nach den Bedürfnissen der Bürger richtet, auch nicht vorhaben, sowas in nächster Zukunft zu machen.
In nächster Zukunft zu machen, das hört sich irgendwie an, wie ich muss hier nicht meinen Überzeugungen abschwören, aber mich da doch ein bisschen zurücknehmen, oder wie ist das zu verstehen?
Die Staatsanwaltschaft, man weiß noch nicht so genau, was die Staatsanwaltschaft wirklich hören will und was das Gericht wirklich hören will. Es sind schließlich auch nicht jedes Mal die gleichen Richter und auch nicht alles die gleichen Staatsanwälte. Aber so ist es auf jeden Fall in zwei der drei Fällen heute gelungen, das Verfahren schon außergerichtlich zu einem Ende zu bringen. Und mit 300 Euro, wo die Leute sich selber überlegen dürfen, wo sie es hinspenden wollen. Heute, der hat zum Beispiel die 300 Euro an Pro Asyl sich vorgenommen zu spenden. Das ist doch ein anderes Signal, als wenn ich 300 Euro Schadensersatz zahlen müsste als Beklagter oder als Beklagte an die Deutsche Bahn oder sowas. Und im Moment sieht es auch so aus, als ob die Deutsche Bahn, weil eingestellt wird und alles als Spende abgewickelt wird, überhaupt nichts abbekommt.
Wie groß ist denn dann das Volumen? Das heißt, Prozesse mal 300? Oder nicht mehr Prozesse mal 300?
Wahrscheinlich wird sich das Ganze im Bereich von 50 Prozessen ungefähr abspielen. Das heißt, es sind allein Spendengelder in Höhe von 15.000 Euro dann unterwegs. Deswegen sind wir jetzt auch kräftig am Geld sammeln, um den Leuten die Laster zu nehmen. Wir haben im Moment das Problem, dass wir erst wenige tausend Euro zusammen haben und dementsprechend im Moment nur die wirklich sozialen Härtefälle abfedern können. Leute, die von 120 Euro im Monat ihr Essen kaufen müssen und ihre Kleider kaufen müssen, dass die einfach keine 300 Euro dann bezahlen müssen. Sowas kriegen wir im Moment gestemmt, aber für die breite Masse haben wir im Moment das große Problem, dass noch Geld fehlt.
Das heißt, es ist nicht irgendwie sozial abgefedert hier geurteilt worden mit diesen 300 Euro, dass man gesagt hat, für die einen ein bisschen weniger, vielleicht für die anderen ein bisschen mehr oder für die einen, die es nicht können, ein bisschen weniger?
Im Moment sieht es danach aus, als ob tatsächlich, um es mit den Worten des Staatsanwalts heute zu sagen, es muss ja schließlich auch wehtun. Das hat er sich tatsächlich heute im Gericht erlaubt zu verkünden bei der Begründung, weil Staatsanwaltschaft forderte 400 Euro. Richterin wollte eigentlich nur 200 Euro, dass gespendet wird. Und sie haben sich dann leider in der Mitte geeinigt. Und dementsprechend muss die Person heute 300 Euro zahlen. 300 Euro ist halt, die Person hat ungefähr 270 Euro im Monat zum Leben zur Verfügung, nachdem sie Miete bezahlt hat, und soll jetzt einfach 300 Euro mal abdrücken, ist halt doch schon recht viel.
Da sage ich nur einfach Aua und sage, bei Demonstrationen muss es ja dann auch ein bisschen wehtun in die eine oder andere Richtung. Das soll natürlich kein Aufruf zur Gewalt sein, sondern der Spruch ist irgendwie doch ganz nett und ganz gut und kann man weiter verwenden. Eine andere Frage nochmals vielleicht hier kurz. Was sind eigentlich eure Forderungen bei diesem Bildungsstreik gewesen, einfach um das nochmals zu verdeutlichen?
Ja, unser großes Ziel war eine bessere, freiere Bildung, eine demokratischere Bildung. Hat sich jetzt auf der Ebene der von Freiburg weit jetzt wenig getan, leider. Es wurde mehr dazu angeregt, dass Leute sich tatsächlich politisiert haben, dass Leute sich in Strukturen engagieren und jetzt weiterhin zu dem Thema arbeiten. Kleinere Verbesserungen in einem ein oder anderen Seminar, mal eine freiere Seminargestaltung und sowas gab es natürlich schon. Was jetzt auf Landesebene mit der Landtagswahl jetzt sich wahrscheinlich abzeichnet, Rot-Grün haben sowohl Theresia Bauer als auch Johannes Stober haben vor der Landtagswahl groß und breit verkündet, dass zum Wintersemester die Studiengebühren abgeschafft sind. Und andererseits innerhalb der nächsten 100 Tage wurde versprochen, dass die verfasste Studierendenschaft in Baden-Württemberg eingeführt wird. Und wenn die Versprechen umgesetzt werden oder auch nur eines, man weiß, Politiker reden viel, dann ist auch jedes Mal was Gutes getan, was natürlich voll im Sinne des Bildungsstreiks ist. Wobei mit einer alleinigen Einführung von einer verfassten Studierendenschaft oder Abschaffung von Studiengebühren sind natürlich weitere Forderungen, sei es jetzt alle Forderungen, die sich zum Beispiel mal außerhalb von den Studierenden oder Forderungen zu BAföG und so weiter, ist ja alles noch nicht berücksichtigt. Aber immerhin zwei Forderungen wären damit erfüllt.
Wie heißt es so schön? Nichts ist so alt wie eine Zeitung oder die Wahlversprechen nach der Wahl. Aber lassen wir das mal beiseite. Ich glaube, eins brennt ja zumindest auf den Nägeln, das ist nochmal die Kontonummern durchzugeben, wie man euch unterstützen kann.
Genau, wir haben bei der GLS Bank ein Konto eingerichtet. Kontonummer ist die 79134609900. Bankleitzahl 43060967. Und ich glaube, nachher findet man das auch auf der Homepage von Radio Dreieckland.
Vincent, du sagst es und ich danke mal für dieses Gespräch. Und wenn ich die Kommentare, die ich eben gelesen habe in der Badischen Zeitung, dass halt eben hier diese neue Regierung, die sich erstmal bildet, eine ganz schöne Hypothek übernehmen muss, und zwar Hypothek im wahrsten Sinne des Wortes, sprich geldliche Lasten, dann kann ich mir vorstellen, dass wir noch länger und häufiger Gespräche mit Vincent bzw. anderen Vertretern des UASTAS hier bei Radio Dreieckland haben werden. Also, merci's auf jeden Fall mal.